Okay, wir fangen an. Es ist Tag 2, 12:45 Uhr und das Thema heißt absurde Mathematik. Der Anushirvan Degani hier neben mir präsentiert die Paradoxien wieder die mathematische Intuition. In seiner Freizeit beschäftigt er sich mit der Mathematik und in seinem beruflichen Werdegang programmiert er ein bisschen im Bereich der Elektrotechnik. Ja, viel Spaß und herzlich willkommen.
Eins, zwei. Hört ihr mich? Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich hoffe, die Stehplätze sind nicht allzu unangenehm. Mein Name ist Anushirvan Degani und ich erzähle euch ein bisschen was über seltsame Phänomene in der Mathematik. Warum mache ich das alles überhaupt? Naja, also einen tieferen Grund gibt es eigentlich nicht. Mir ist halt im Laufe meines Studiums so das eine oder andere in die Quere gekommen, wo ich dachte, naja, das ist zwar mathematisch ganz schön beweisbar, aber irgendwie widerspricht das doch dem eigenen Verständnis. Das macht nicht wirklich Sinn. Aber man muss das doch als gegeben annehmen. Naja, und ein paar dieser Sachen, dachte ich, könnte man sich einfach mal anderen Leuten präsentieren, um dann anschließend darüber zu urteilen, ob das an uns liegt, dass es so seltsam ist, oder ob die Mathematik vielleicht einen Fehler macht, oder ob wir wirklich unseren Gefühlen da vertrauen können. Ich werde anfangen mit einem kleinen Ausflug in die Analysis, in Gabriels Horn. Wer sich da durch die mehrdimensionale Analysis schon mal durchquälen musste, dem wird das vielleicht bekannt vorkommen. Und den Rest der Zeit verbringen wir eigentlich auf dem Gebiet der Spieltheorie, indem wir einige Sachen uns angucken, die wirklich unserer Intuition widersprechen, wo man denkt, naja, das sieht doch eigentlich ganz fair aus, das ist doch wie ein faires Glücksspiel, wo dann aber in Wirklichkeit eine der beteiligten Personen deutlich im Vorteil ist. Fangen wir an mit Gabriels Horn. Es ist ein Klassiker in der Mathematik, der schon seit vielen hundert Jahren bekannt ist. Auf dem Bild sehen wir Evangelista Torricelli, der das als erstes beschrieben hat und wie man sieht, schon vor vielen hundert Jahren. Wobei handelt es sich darum? Im Prinzip nehmen wir die ganz normale Abbildung 1 durch x. Ihr kennt das noch, diese Kehrwertabbildung für alle x, die größer als 1 sind. Das hört jetzt nicht, wie hier gezeigt, bei 10 auf, sondern geht noch im Unendlichen weiter, ne? Also wir müssen uns jetzt daran gewöhnen, dass wir einen Körper haben, der unendlich lang ist. Der Körper an sich entsteht einfach, indem wir diese 1 durch x-Abbildung einmal um die x-Achse drehen, ja? Das nennt man Rotationskörper und das Ganze sieht dann so aus, wie so eine Trompete. Es wird auch genannt Torricellis Trompete oder eben Gabriels Horn. Gabriels Horn deswegen, weil diese Unendlichkeit wurde früher halt häufig mit was Göttlichem assoziiert, ne? Und Gabriel, der Erzengel, dessen Horn halt die Apokalypse verkündet. So, wir müssen diese Formel jetzt nicht konkret durchrechnen. Ich hoffe, ihr glaubt mir alle, dass, wenn man analytisch anguckt, wie das Volumen dieses Körpers sich berechnet, ne? Das ist einfach Volumenintegral von 1 bis unendlich über das Volumen des Körpers, zwei, drei kleine Zwischenschritte. Was herauskommt, ist Pi. Das Schöne daran ist, Pi ist endlich. Pi ist eine Zahl, 3,14 sonst was. Das heißt, dieser Körper, der ist so unendlich lang, ja, weil, wie gesagt, wir fangen bei 1 an und gehen bis zur Länge unendlich, hat aber nur ein endliches Volumen. 3, irgendwas, je nach Einheit. Wenn wir uns die Oberfläche angucken, dann kommt da eine unendlich große Oberfläche raus. Die wird jetzt hier gar nicht exakt berechnet. Ihr seht, am Anfang der zweiten Zeile ist eine Abschätzung nach unten. Das heißt, wir berechnen in der Tat etwas, was kleiner ist. Und selbst das ist schon unendlich. So, das ist jetzt ein bisschen seltsam. Der Körper hat ein begrenztes Volumen, aber eine unbegrenzte Oberfläche. Dabei ist es jetzt auch keine fraktale Oberfläche oder sonst wie gekräuselt oder so. Die war ja, wie wir hier gesehen haben, schön glatt, ne? Was hat das jetzt für eine Konsequenz? Wir können eine endliche Menge Farbe in diesen Körper füllen, eben diese 3,14 je nach Einheit, und dann ist er voll. Wir können aber so viel Farbe reintun, wie wir wollen, und es wird nie genug Farbe drin sein, um die ganze Oberfläche von innen anzumalen. Nochmal, ne? Wie gesagt, ich nehme das so lange. Nochmal gesagt, wenn diese Einheit 10 Zentimeter entspricht, die wir hatten, ne, dann ist das Ding nach 3,5 Liter Farbe wirklich voll. Aber wir müssten endlos viel reintun, was natürlich nicht reinpasst, um die Innenseite anzumalen. Praktisch kommt jetzt natürlich hinzu, dass es nicht geht. A, wir haben keinen unendlich langen Körper auf diesem Planeten. B kommt natürlich hinzu, irgendwann wird der Körper so schmal, dass natürlich keine Moleküle mehr einfach reinpassen von der Farbe selber. Die eigentliche Lösung kann man sich anders anschauen. Was wir gemacht haben, ist ja zwei Integrale auszurechnen. So. Die Integrale, ihr erinnert euch noch, das waren diese komischen Dinger, die man angenähert hat mit diesen Treppchenfunktionen, die man unter die Funktion gemalt hat. Was dabei hinzukäme, wäre, wir addieren ja für das Volumen und für die Oberfläche. Also für das Volumen könnte man sich vorstellen, wir addieren kleine Scheibchenelemente, die halt immer kleineren Durchmesser haben. Und für die Oberfläche so kleine Ringe, die halt auch immer kleiner werden. Der Punkt ist halt, diese Scheibchenelemente, die wachsen mit 1 durch x Quadrat. Das heißt, die konvergieren sehr stark. Diese Ringstreifen nur mit 1 durch x. Ne? Wir hatten ja so eine 1 durch x Funktion. Das führt einfach dazu, dass halt die eine Funktion zu etwas Unendlichem führt, die andere zu einem endlichen Wert. Das ist eigentlich auch schon alles, was dahinter steckt. Wie gesagt, es ist ein unendlich langer Körper. Das praktische Ausprobieren fällt dadurch weg. Es ist aber wirklich ein Widerspruch, dass man sowas zeigen kann. Also, ne? Als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, seltsam. Diese Erklärung ist so ziemlich die beste, die es eigentlich gibt. So hundertprozentig wohlfühlen tut man sich hinterher auch nicht, weil man fühlt sich dann doch ein bisschen irgendwie hintergangen, aber es ist einfach leider so. Ne? Also eine 2D-Oberfläche, die in einem dreidimensionalen Raum gebildet wird, kann man nicht einfach mit einem 3D-Volumen vergleichen. Das vielleicht als kleines Fazit. Ich werde ausgetauscht. Hört ihr mich? Ja oder nein? Das klang wie ja. Dankeschön. So, kommen wir zu Efrons intransitiven Würfel. Was heißt Transitivität? Ihr kennt das, wenn man einfach sagt, B ist größer A, wie oben, und C ist größer B, dann folgt daraus, zwingend und unweigerlich, C ist auch größer als A. Ne? Klingt logisch. Ein nicht-transitives oder intransitives Setup würde so aussehen. Ne? Es gibt zu diesen vier, was auch immer das, also das sind jetzt Würfel, das kann ja irgendwas sein. Ne? A ist größer B, B ist größer als C, C ist größer als D, aber D ist wiederum größer als A. Ihr kennt alle Stein, Schere, Papier, da ist das so. Der Stein stumpft die Schere ab, die Schere schneidet das Papier und das Papier wickelt den Stein wieder ein. Das heißt, jeder ist einem anderen überlegen. Und der Punkt ist, bei Stein, Schere, Papier sind die Regeln vollkommen willkürlich gestellt. Die Frage ist jetzt, kann es einen Satz von Würfeln geben, ne? So diese sechsseitigen, knusprigen Dinger, kann es einen Satz von Würfeln geben, die, wenn sie gegeneinander losgelassen werden, auch diese nicht-transitive Eigenschaft haben. Faire Würfel, das bedeutet, die sind nicht gezinkt, jede Seite hat die gleiche Auftretenswahrscheinlichkeit. Kann es sowas geben? Denn falls ja, dann habt ihr ein, wie man auf den ersten Blick denken sollte, faires Spiel, was ihr jemandem anderen anbieten könnt und dann sagen, okay, du suchst dir einen Würfel aus, ich suche mir einen Würfel aus, wir würfeln gegeneinander und irgendwie best of three oder five, wer dann die höhere Anzahl an Gewinnen hat, der gewinnt halt den Preis. Es gibt so einen Satz. Das ist der erste, der aufgezeigt wurde. Ne? Ihr könnt euch vorstellen, wenn man die Dinger zusammenfaltet, ergeben die Würfel. Und das ist in der Tat so, dass die Wahrscheinlichkeit für jeden Würfel, seinen direkten Nachbarn zu schlagen, bei etwa 2/3 liegt. Ne? Also der Würfel A schlägt in 2/3 aller Fälle den Würfel B, was man sich relativ leicht veranschaulichen kann, wenn man sich Würfel B anguckt. Weil es ist nicht so spannend, den zu werfen, weil es eben eine 3 ergibt. Und Würfel A schlägt dann halt in 4 von 2 Fällen, nämlich wenn er eine 4 würfelt. Und Würfel B gewinnt, wenn halt eine 0 auf A erscheint. Ja, wie kann das sein? Wie gesagt, es sind faire Würfel und trotzdem kann jeder einen anderen schlagen. Das heißt, wenn man einmal im Kreis geht, ist man wieder da, wo man war und trotzdem irgendwie eine Stufe höher, wie bei Eschers berühmten Treppengemälden. Wenn man sich anguckt, was für Erwartungswerte diese Würfel haben, sprich Mittelwerte, dann hilft einem das nicht wirklich weiter. Dann kommen halt Werte um die 3 heraus, die aber nicht wirklich Aufschluss geben, was da genau jetzt der Haken sein sollte. In diesem Fall muss man sich wirklich die bedingten Wahrscheinlichkeiten angucken. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Würfel größer ist als der andere. Jeder Würfel hat 6 Seiten. Das heißt, es gibt 36 mögliche Kombinationen. Und man muss sich dann halt anschauen, wie diese Kombinationen zueinander stehen. Und dann sieht man halt, okay, 24 von 36 Fällen gehen jeweils an diesen einen Würfel. Das heißt, wirklich jeder dieser Würfel ist genau auf seinen Gegenpart abgestimmt, wenn man das so sagen mag. Ne? Die Würfel haben genau die Zahlenwerte, die minimal nötig sind, um genau den Würfel davor zu schlagen. Und trotzdem lässt sich dann ein anderer Würfel finden, der irgendwie knapp drüber liegt im Durchschnitt und trotzdem wieder von einem anderen geschlagen werden kann, bis dann irgendwann dieser Kreis geschlossen ist. Also ich finde das schon ein bisschen, ja, das ist auch wieder so ein kleiner Widerspruch in sich, weil man denkt ja, naja, es ist ein faires Spiel und das ist alles so, naja, entweder der eine ist stärker oder der andere, aber halt diese Ringbildung finde ich schon ein bisschen seltsam. Es wurden inzwischen andere Würfelsätze entdeckt, auch 3, nicht nur ein ganzer Vierersatz, sondern auch ein Dreiersatz, auch Würfel, die halt nicht wie der Würfel B eben so ein bisschen langweilig waren, wo halt einer der Würfel immer eine Konstante ergibt, sondern halt auch wirklich ein Zufallsergebnis ergibt. Und ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde das ein bisschen merkwürdig. Wo wir gerade bei fairen Glücksspielen sind. Penny Ante. Ihr werft eine Münze. Ne? Dass sie genau auf der schmalen Seite landet, blenden wir mal aus. Das ist eine faire Münze, das heißt Kopf oder Zahl, 50%ige Wahrscheinlichkeit. Das Spiel geht nun folgendermaßen. Zwei Spieler spielen gegeneinander. Jeder sucht sich eine Reihe von mindestens drei Würfen aus. Ja, also zum Beispiel wie hier Zahl, Kopf, Kopf oder so. Und dann wird die Münze so lange geworfen, Ergebnisse werden natürlich notiert, bis halt eine der beiden ausgewählten Reihen auftaucht. So, wenn ich mir zuerst was aussuchen darf und ihr dann aussuchen dürft, was für eine Reihe ihr nimmt, könnt ihr da irgendeinen Vorteil finden? Könnt ihr irgendeine Reihe finden, die meine unbedingt schlägt? Kann man. Das kann man in der Tat. Man nimmt einfach, wenn der erste Spieler irgendeine Folge nimmt, die halt hier so gezeigt wird, ne? Also das ist einfach die Nomenklatur M1 bis MN, muss der zweite Spieler einfach eine Folge nehmen, deren hinterste M-1 Objekte genauso sind wie die ersten M-1 des anderen Spielers und dessen erstes Objekt, die Inverse, also Kopf statt Zahl und Zahl statt Kopf, von der zweiten Stelle des ersten Spielers ist. Wir gehen das mal an einem Beispiel konkret durch. Also, oder erstmal das Vorab-Ergebnis zu sagen. Spieler 2 wird in diesem Fall immer die bessere Gewinnwahrscheinlichkeit haben. Was etwas seltsam erscheint, weil wir haben ja eine faire Münze, die wir halt beliebig häufig werfen, bis halt irgendwie eine der beiden Folgen, die vorher gesagt wurden, erreicht werden. So, das widerspricht ein bisschen dem, dass man denkt, naja, 50%, das heißt ZKK hat irgendwie 0,5 hoch 3, also eine Wahrscheinlichkeit von 1/8. Wieso soll die andere Folge irgendwie besser sein? Ne? Wir gehen das mal hier an einem Zustandsbeispiel durch. Also Spieler 1 setzt auf Zahl, Kopf, Kopf. Nach der Regel, die wir eben gesagt haben, wir verschieben alles eins nach rechts. Der rechteste entfällt. Und an erster Stelle kommt das, was vorher an zweiter Stelle war, invertiert. Also hinten steht ZK und vorne ein Z für den zweiten Spieler. So, wir fangen an links beim Start. Was passiert jetzt? Solange ein Kopf fällt, passiert gar nichts. Dann bleibt unser Zustand im Prinzip unverändert. Sobald die Zahl fällt, landen wir bei Zustand A, weil es wird das erste Objekt von beiden initialisiert. Der Punkt ist jetzt, dass in diesem Zustand A sich im Prinzip das gesamte Spiel entscheidet. Es kann jetzt weitergehen, dass noch eine Zahl landet. Dann sind wir in dem Zustand B. Von hier aus geht es aber nie wieder zurück nach A. Sobald wir in B sind, kann beliebig häufig wieder eine Zahl fallen. Irgendwann wird der Kopf landen, woraufhin dann Spieler 2 gewonnen hat. Wenn wir aber von A aus runtergehen mit dem Kopf nach C, kann es gleich wahrscheinlich passieren, dass wir zum Sieg von Spieler 1 kommen oder zurück zu Zustand A, wo dann wieder die Karten neu gemischt werden. Das heißt also, sobald wir einmal den Zustand A erreicht haben, genügt für Spieler 2 ein einfaches Z, eine einfache Zahl, also 50%, wohingegen Spieler 1 eine Folge von zwei Köpfen hintereinander braucht, was eine Chance von nur 1/4 hat. Soweit klar? Das ist jetzt natürlich nur für dieses eine Beispiel, was wir hatten mit ZKK und ZZK. Man kann das für beliebige andere Folgen auch zeigen, wobei die Zustandsdiagramme, ihr könnt euch das vorstellen, die werden natürlich größer und größer. Das Ganze wurde auch analytisch schon mal gelöst. Das ergibt dann so komische Formeln, die kann man sich angucken oder auch nicht. Der Punkt ist, es lässt sich wirklich für jede Folge beweisen. Ja? Also ihr müsst einfach nur diese Grundregel, ihr nehmt das, was der andere setzt, verschiebt alles eins nach hinten, den letzten schmeißt ihr raus und an eure erste Stelle nehmt ihr das, was er an zweiter Stelle hat und er invertiert ist. Ihr werdet im statistischen Mittel den anderen immer besiegen, weil ihr einfach eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit habt. Das Ganze wurde mittlerweile auch für andere Alphabete bewiesen, also nicht nur für Zweieralphabete wie Zahl und Kopf. Ne? Und wie gesagt, also ich finde, das ist ein krasses Beispiel dafür, dass wenn einem etwas als fair angedreht wird, ne, dass es überhaupt nicht fair sein muss, weil einfach faire Münze, sieht doch alles super aus, du darfst sogar zuerst aussuchen, ich richte mich da ein bisschen nach dir. Ne? Und So, kommen wir zum Ziegenproblem. Ich vermute, das wird dem einen oder anderen schon bekannt sein. Auch das ist schon seit über 100 Jahren bekannt. Ist dann aber 1990 nochmal zu größerer Bekanntheit gelangt, als eine amerikanische Kolumnistin das in ihrer Kolumne erwähnt hat, was eine wirklich lustige Reaktion zur Folge hatte, weil sie wirklich Tausende von Zuschriften gekriegt hat, die ihr vorgeworfen haben, dass sie mathematisch keine Ahnung hätte, sie wäre eh eine Frau, das Ist dafür, dass sie eh keine Ahnung hätten und so, ne? Und es war wirklich peinlich, weil diese Zuschriften, also die hat die körbeweise gekriegt. Das war nicht nur von irgendwelchen Leuten, die halt nicht drüber nachgedacht haben, das waren Akademiker, da waren Universitätsdozenten, Professoren dabei, die ihr wirklich vorgeworfen haben, die soll doch bitte zurück an den Herd gehen, ne? Ging gar nicht. Naja, worum geht's dabei? Ihr seid Kandidat in der Quizshow. Es gibt drei Türen, zwischen denen ihr entscheiden dürft, ne? Eine dürft ihr aussuchen. Wenn ihr Glück habt, habt ihr die Tür erwischt mit dem Gewinn. Die anderen beiden Türen enthalten natürlich eine Niete, in diesem Fall eine Ziege, deswegen heißt das auch so. Also, ihr wählt eine der drei Türen aus. Es gibt keinen Anhaltspunkt auf den Türen, welche jetzt die bessere oder die schlechtere ist. Dann kommt der Spielleiter, der Moderator, und öffnet eine der beiden verbleibenden Türen, ja, und zeigt euch dort eine Niete. So, das heißt, ihr seid jetzt in dem Zustand, ihr habt eine Tür vorher ausgewählt und es gibt noch eine andere Tür, die ihr vorher nicht ausgewählt habt. Eine der beiden Nieten ist rausgeflogen. Jetzt habt ihr die Wahl, ihr dürft wechseln mit eurer Entscheidung für die Tür. Beibehalten oder wechseln? Oder ist es egal? Gut, ihr seid ja so ein bisschen gegenintuitiv, ich merke das schon. Der Punkt ist, man könnte ja wirklich sagen, okay, es sind jetzt zwei Türen, eine habe ich vorher schon ausgesucht und ich hatte ja vorher kein Merkmal, eigentlich ist es doch egal, welche ich behalte, oder? Ne? Weil es ist jetzt eh, eine ist ein Gewinn, das andere ist eine Ziege und ich wusste vorher nicht, was es ist und jetzt weiß ich es doch auch nicht. Der Punkt ist, es ist definitiv so, dass man wechseln sollte. Ja, es liegt wirklich, es lässt sich analytisch wie auch statistisch zeigen, dass man mit dem Wechsel seine Gewinnchance glatt verdoppelt. Wie kommt das jetzt zustande? Wir gucken uns mal kurz diesen Entscheidungsbaum an. Oben fangen wir an. Kann man die Farben erkennen? Ja. Gelb heißt, man ist gerade bei der richtigen, bei der Gewinnertür. Grün heißt Ziege. So. Im ersten Schritt ist die Wahrscheinlichkeit, bei welcher Tür man landet, ja eigentlich vollkommen gleich. Ne? Man hat ja keinen Anhaltspunkt, es liegt bei einem Drittel. Der Punkt ist aber, die Wahrscheinlichkeit, dass man von Anfang an, von Start weg, eine Niete hat, ist ja doppelt so hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass man gleich am Anfang auf das goldene Pferd gesetzt hat. Ne? Weil es gab einfach doppelt so viele Nieten wie Gewinne. An dieser Stelle bleibt dem Moderator nur noch übrig, die verbleibende, nicht gewählte Niete zu öffnen. Wohingegen, wenn wir ganz links gewesen wären und von Anfang an den Gewinn ausgewählt hätten, der Moderator eine von den beiden verbleibenden Nieten auswählen könnte. Er kann uns ja nicht den Gewinn schon aufmachen, wenn wir auf einer Niete gewesen sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir am Anfang auf einer Niete waren, ist höher. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass die verbleibende, nicht geöffnete und noch nicht ausgewählte Tür der Gewinn ist auch höher. Ja? Gerne. Also, am Anfang haben wir keinen Anhaltspunkt, wo es gut und wo es schlecht ist, ja? Das heißt, wir wählen wirklich rein zufällig. Ich würde jetzt fast sagen, wir würfeln, aber im Würfelspielen glaubt mir ja eh nicht mehr. Also, ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass wir am Anfang bei einer Niete landen, ist doppelt so groß, wie dass wir am Anfang bei dem Gewinn sind. Ne? Weil es gibt einfach zwei Nieten, zwei Ziegen und einen Gewinn. So, wenn wir vom Anfang an bei einer Niete sind, dann sind von den nicht ausgewählten Türen ist jetzt einer der Gewinn und eine die Niete. Was als nächstes erfolgt, ist, dass der Moderator ja eine der beiden nicht ausgewählten Türen öffnet und uns zeigt, was dahinter steckt, nämlich die Niete. Dann bleibt aber in den beiden rechten Fällen, egal ob wir am Anfang B oder C hatten, dann bleibt doch nur noch übrig, dass die geöffnete Tür die Niete ist und die andere Tür, die wir vorher nicht ausgesucht hatten und die natürlich jetzt noch nicht vom Moderator geöffnet ist, dass das die Gewinnertür ist. Ja? Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist einfach doppelt so hoch wie die Wahrscheinlichkeit, dass wir von Anfang an auf der sicheren Seite oder auf der richtigen Seite lagen und uns dann mit einem Wechsel unsere Position verschlechtern. Man kann sich diesen Baum in Ruhe angucken, man kann alle Fälle durchgehen. Die Quintessenz ist wirklich, die Wahrscheinlichkeit, dass wir am Anfang, in der allerersten Runde, richtig lagen, liegt nur bei einem Drittel. Klar? Wie gesagt, es gab drei Türen, eine war gut, zwei waren nicht so gut. In diesem Fall, wenn wir am Anfang richtig gelegen hätten, würde ein Wechsel uns hinterher einen Nachteil verschaffen. Ne? Weil dann würden wir von dem Guten ins Schlechte kommen. Zu zwei Drittel lagen wir am Anfang aber falsch, auf einer Niete, weil es gab ja, wie gesagt, einfach doppelt so viele Nieten. Was jetzt passiert? Den einen Fehler hatten wir ausgesucht, die eine falsche Tür. Die andere falsche Tür wurde vom Moderator weggenommen. Also bleibt noch der Gewinn als andere Tür, die wir noch nicht ausgesucht hatten. Und das in zwei Drittel aller Fälle. Das heißt, ein Wechsel lohnt sich. Einverstanden? Ich würde die Frage gerne ans Ende des Vortrags halten, wenn es okay ist. Okay, können wir kurz das Mikro. Gibt es einen alternativen oder vielleicht leichteren Erklärungsversuch? Können wir das Mikro bitte mal anmachen? Das Handmikro?
Ist an, jetzt, oh ja, ich bin da. Ja gut, die beste Erklärung, die ich dazu gelesen habe, ich habe da ein ganzes Buch drüber gelesen von Gero von Rando, das kennen Sie wahrscheinlich auch, das war, wir beide spielen dieses Spiel, und zwar 30 Mal. Wir beide einigen uns auf eine Tür, das heißt, 10 Mal wird derjenige, der stehen bleibt, das sind jetzt Sie da in diesem Moment, werden Sie 10 Mal im Schnitt gewinnen. Dann sind also 20 Gewinne, die woanders hingehen. Und wenn ich derjenige bin, der dann wechselt, dann kann man ja mal raten, wo die hingehen. Also damit ist es eigentlich ziemlich klar, denke ich mal.
Bin ich mit einverstanden, außer dass okay. Ich die andere Seite genommen hätte. Dankeschön. Nochmal bitte, oder gibt es da ein Mikro in der Nähe, sonst kann ich das, die Frage auch nochmal wiederholen. Interessant ist, dass wenn der Moderator die Tür zuerst aufmacht. Das Mikro bitte nochmal.
Interessant ist, dass wenn der Moderator die Tür zuerst aufmacht, bevor man sich was ausgesucht hat, dann ist das Wechseln wieder egal, bringt nichts.
Das ist richtig. Dann bleiben zwei Türen, eine richtige, eine falsche, dann kann man es sein lassen. Es gibt von diesem Ziegenproblem auch Variationen. Also Leute haben sich Gedanken gemacht, naja, was ist denn, wenn der Moderator auch den Gewinn zeigen kann und so, aber letzten Endes, dann wäre es ein bisschen sinnlos. Ne? Immerhin, die Hälfte von den Leuten, die dann diese erbosten Zuschriften über die Unfähigkeit dieser Autorin, dieser Kolumnistin, die Hälfte von den Zuschriften, hatten noch eine Folgezuschrift, weil es gab natürlich auch eine lebhafte Diskussion dann in der Zeitschrift und sie hat noch ein paar Artikel nachgereicht und so. Und die Hälfte der Leute hatten wirklich die Courage, da nochmal zu schreiben und sagen, sorry, du hast recht, mea culpa und es tut mir leid, ich war einfach blind. Ne? Also das muss man ihnen dann auch wieder gut anrechnen. Auf jeden Fall war das für sie so eine Sternstunde. Also wenn man sich ihre Seite anguckt im Netz, irgendwie das, was man als erstes sieht, ist halt dieser jetzt bald 20 Jahre alte Vorfall. Ne? Ansonsten gibt es ihre Kolumne noch immer. Ich weiß nicht, worüber sie sonst schreibt, aber vielleicht wäre es ja mal ein Blick wert. Das konnte ich mir nicht merken. Die junge Dame hieß Marilyn Foss Savant. Wie auch immer man das ausspricht. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht. 1990. Ne? So, kommen wir schon zum letzten kleinen Punkt. Das geht ja relativ schnell. Ich wollte euch auch gar nicht irgendwie lange zutexten. Ein Triell. Was ist ein Triell? Drei Leute hegen einen gewissen Groll aufeinander und naja, wie beim Duell, Last Man Standing. Ne? Drei Schützen, sie schießen abwechselnd. Schütze A ist ziemlich gut, man sieht, ne? 100%ige Trefferwahrscheinlichkeit. Schütze B trifft in 2/3 aller Fälle und Schütze C geht so in 1/3. Aus Fairnessgründen darf C zuerst schießen, dann der zweitschlechteste Schütze und am Ende Schütze A, wenn er denn dann noch steht. Unser Problem ist, wir sind Schütze C. Was machen wir? Ne? Weil wir sind C, wir könnten auf A schießen, weil er ist ja irgendwie der Gefährlichste, er ist der Beste von allen. Oder wir könnten auf B schießen, weil der ist ja immer direkt nach uns dran. Und was weiß man, was der für Flausen im Kopf hat. Ne? Gehen wir das nochmal durch. Und anders gesagt, ich verrate jetzt schon wieder die Auflösung, ich weiß, es ist langweilig. Das Beste für uns ist wirklich, unser erster Schuss geht einfach blind in die Luft, sodass wir keinen treffen. So, aber warum ist das so? Angenommen, wir schießen erstmal auf B. Ne? B war der mit der 66%igen, mit der 2/3-Wahrscheinlichkeit, der direkt nach uns dran ist. Angenommen, wir treffen ihn. Dann ist B aus dem Spiel und nach uns ist dann A dran. Nicht gut. So, also lassen wir mal B überspringen, schießen wir auf A. Angenommen, wir treffen A, dann ist als nächstes B dran. Er ist dran, er trifft zu 2/3 und dann schießt auch auf uns. Auch nicht viel besser. Ne? Das heißt, er ist der nächste Schütze und kann uns mit 2/3 Wahrscheinlichkeit treffen. Selbst wenn er daneben trifft, sind wir wieder dran. Wir treffen ja auch nicht sicher. Das Beste ist wirklich, wir schießen in die Luft, weil dann passiert erstmal kein was. Spieler B ist dran. Der wird sich denken, ich muss auf A schießen, weil sonst A mich kalt macht. A hat am meisten Angst vor mir, ich bin besser als C, also muss er auf A schießen. Das heißt, entweder B trifft A, dann ist A aus dem Rennen und wir sind wieder dran. Das ist der Unterschied. Oder aber B trifft nicht, dann ist A dran. A macht sich Gedanken, okay, B ist der bessere Schütze, also schießt er auf ihn, trifft sicher, hundertprozentig, und danach sind wir auch wieder dran. Das heißt, durch diesen vergeudeten ersten Schuss haben wir es wirklich geschafft, aus diesem Triell ein Duell zu machen, mit nur einem Gegner und mit uns als ersten Schützen wieder. Ne? Sollen die anderen sich doch erstmal da ein bisschen, ne, bekriegen und so, und wir gucken, was übrig bleibt und kümmern uns um den Rest. Wie gesagt, also die Überlebenswahrscheinlichkeit ist insgesamt jetzt 40%. Das klingt jetzt nicht so toll, aber wenn man bedenkt, dass wir gegen zwei deutlich überlegene Schützen antreten, ist das schon das Beste, was man so rausholen kann. Ne? Also ja, das ist jetzt natürlich nur für den Fall gerechnet von 100%, 66% und 33% Trefferwahrscheinlichkeiten. Man kann da sehr, sehr viele schöne Berechnungen anstellen, was passiert, wenn man diese Parameter variiert oder wenn man die Regeln variiert, weil wir haben das ja in diesem Fall so gemacht. Ne? Jeder darf so lange schießen, bis halt nur noch einer übrig ist. Aber wir wollen auch, dass nur noch eine übrig ist, weil man könnte ja zum Beispiel sagen, okay, wenn die Leute sich nicht sonderlich feindlich gesonnen sind, können sie alle bis in Ewigkeit in die Luft schießen, überleben auch alle schön lange und so. Ne, wirklich, also das ist in der Spieltheorie wirklich, da kann man solche formalen Regeln und Sätze aufstellen und sieht, dass dann das Optimum ist, dass sie wirklich alle bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag irgendwie, ne? Naja. Oder halt auch, wenn die Treffergenauigkeiten variieren, also eben nicht dieses Eins, ein Drittel, zwei Drittel, dass auch dann das manchmal schon sinnvoll sein kann, okay, doch, knallen wir die anderen erstmal ab. In jedem Falle. Manchmal erstmal gucken, was Sinn macht und dann schießen. Ne? So, das war's schon.
Ich habe jetzt keine Frage, vielleicht noch einen Nachtrag. Jeder zu seinen eigenen Favoriten bei diesen kontraintuitiven Sätzen. Meiner ist der Satz von Banach und Tarski. Man nimmt eine Vollkugel, zerlegt sie in endlich viele Teilmengen, die man dann verschieben und drehen darf und setzt diese zwei vollständigen Kugeln wieder zusammen. Als sie das bewiesen haben, haben sie es auch nicht geglaubt.
Nochmal.
Als sie das bewiesen haben, haben sie es auch nicht geglaubt.
Nee, was hast du vorher gemacht? Also, du hattest eine Kugel.
Eine Vollkugel.
Eine volle Vollkugel.
Genau. Mhm. Dann zerlegt man die endlich viele Teilmengen, ich glaube, es sind sogar weniger als 10. 5, genau, und setzt sie zu zwei vollständigen neuen Kugeln zusammen.
Okay.
Man denkt immer, es kann nicht gehen, weil die Masse sich verdoppelt, ne? Beide mit demselben Radius natürlich, also man denkt im ersten Moment, das kann nicht gehen, weil die Masse sich verdoppelt, aber die Teilmengen, um die es geht, die haben im physikalischen Sinn keine Masse.
Soll ich also du nimmst eine Kugel, du machst irgendwie 4 Schnitte oder so, also dass du 5 Teilmengen hast, ist das richtig?
Also man kann nicht wirklich schneiden. Man muss sich vorstellen, dass man jeden Punkt mit einer Farbe versieht in der Kugel.
Okay. Achso, du zerlegst sie sozusagen
und dann zieht man die auseinander. Und die sind natürlich, wenn man sie von außen anguckt, sehen die schon ziemlich dicht aus. Aber die haben halt viele Löcher drin, weil die Löcher sind in den anderen Kugelteilen drin.
Das heißt, man kann aus einer großen ganzen Kugel 2 Kugeln mit unsichtbaren Löchern machen?
Ja. Okay. Also ohne unsichtbare Löcher. Die ist dann voll.
Achso.
2 volle Kugeln.
Dann hätte ich
das Auswahlaxiom hilft.
Das wäre doch mal was für nächstes Jahr. Also die Kernaussage ist wohl, dass diese Teilmengen nicht messbar sind, was auch immer das jetzt genau heißen mag. Also die Löcher nicht messbar oder?
Nein, die haben ja keine Löcher. Die Mengen haben keine Löcher. Also Volumen ist ja, man misst etwas, dann kann man definieren, was ist eine messbare Menge, Lebesgue-Maße oder sowas. Und man kann auf diesem R3 oder sowieso auf schon kleineren Räumen, kann man nicht alle Mengen messbar machen. Tiefliegende Gründe, warum das nicht geht. Und die Mengen, in die man diese Kugel zerlegen muss, um sie so wieder zusammenbauen zu können, dass man 2 identische Kopien erhält, die kann man nicht messbar machen. Also jede dieser, man muss in mindestens 5 Teilmengen zerlegen, da gibt es einen Beweis, der zeigt, das reicht schon, aber jede dieser Teilmengen ist nicht messbar. Wenn man die messbar machen würde, könnte man sie nicht mehr so zusammensetzen. Und wie der Kollege drüben schon gesagt hat, worauf das basiert, ist das Auswahlaxiom. Also in der Mengenlehre hat man ja so eine gewisse Zahl von Axiomen, die man zugrunde legt, also Zermelo-Fränkel und dann eben Auswahlaxiom. Wenn man das Auswahlaxiom weglässt, geht die ganze Chose nicht.
Aber dann geht sehr viel anderes in der Mathematik auch nicht mehr oder nicht mehr so einfach. Also Auswahlaxiom ist schon eine sehr, sehr essentielle Grundlage in der Mathematik und an sich auch bei endlichen Mengen äußerst intuitiv, sagt nämlich nichts anderes als, ich habe eine Menge von Mengen oder eine Folge von Mengen und aus jeder kann ich ein Element rausnehmen. Wird jeder sagen, einsichtig. Mhm. Aber in dem Moment, wo es um unendlich viele Mengen geht, ist es offensichtlich mit seltsamen Konsequenzen verbunden.
Tja, das trägt nicht gerade dazu bei, das Vertrauen in die Mathematik zu erhöhen, ne?
Naja, man kann auch andere Axiome nehmen, dann geht es nicht mehr. Das hat dann wieder andere Paradoxa zur Folge.
Wo? Ah, morgen.
Ich fand das ein bisschen schade. Du hattest am Anfang angekündigt, dass du ein bisschen über die Implikationen von was bedeutet das für die Mathematik, was bedeutet das... Sorry. Was bedeutet das für Intuition und so weiter? Und darüber, finde ich, hast du jetzt gar nicht so viel
gesagt. Da habe ich jetzt natürlich nicht so viel gebracht. Also ich habe ein paar Beispiele gebracht, die, wie ich finde, gegen die Intuition gehen. Ne? Das, man hätte ja am Anfang gesagt, das ist fair oder da hätte ich jetzt darauf gesetzt oder ich hätte jetzt einfach auf irgendwie geschossen oder so. Aber ich denke mal, da kann sich jeder selber ausmalen, was das für ihn bedeutet. Nicht jeder hat ja auch die gleiche Intuition. Und ich denke, dass da die Folgen auch für oder die Implikationen für jeden unterschiedlich sind, für jeden individuell sind. Ne? Also ich wollte jetzt auch nicht, wie gesagt, allzu sehr in die Tiefe gehen, das ist so halt ein kleiner Streifzug gewesen, dass man einfach mal sieht, okay, die kochen auch nur mit Wasser und wissen manchmal nicht mal ganz, mit was und Wasser die kochen. Ne? Ich wollte übrigens noch einen Hinweis bringen, also es gibt morgen noch einen Vortrag von anderer Stelle, ich glaube um 14 Uhr im Saal 3, zum Thema Wahlparadoxien, ja? Also seltsame Auffälligkeiten im deutschen Wahlsystem. Saal 2, also hier anscheinend. Morgen um 14 Uhr, wenn ich richtig informiert bin. Ne, das könnte ja thematisch auch irgendwie einigermaßen anknüpfen. Dankeschön.